Ich habe ein paar gute Kollegen in Österreich.
Mhm. Ja. Sie haben ja auch in München Kollegen.
Die Führung hat die Führung, 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 die Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen des Präsidiums, liebe Lehrende, das sind wir ja irgendwie doch alle, liebe Lernende, und das sind wir wahrscheinlich erst recht alle, liebe Gaben. Im Namen des Präsidiums der Zeppelin-Universität darf ich Sie zum einen sehr herzlich zur Antrittsvorlesung von Frau Professorin, zur Antrittslesung von Frau Professorin Dr. Reimann begrüßen und zum anderen, und das ist vielleicht nicht uninteressant, zur 14-Tages-Feier des neuen Vornamens. Denn Sie merken schon, Frau Professorin Gabriele Reimann klingt irgendwie unvertraut für eine Person, die uns zumindest im Präsidium und ich glaube schon vielen anderen schon sehr vertraut geworden ist. Und ja, unsere vertraute Gabriele hat auch, lieber Nils, in unserer Personalabteilung für einige Furore gesorgt. Ich halte hier in den Händen eine Urkunde, das ist nicht die, um die es jetzt geht bei dieser Veranstaltung, das ist eine andere Urkunde, ja, die Urkunde über die Abänderung des Vornamens. Diese Urkunde ist vom 1. Oktober 2013, mit Wirkung vom 2. Oktober 2013, denn erst ab jetzt hat Köhler, leider ohne Vornamen, Köhler vom Landratsamt Bad Tölz, Wolfratshausen, die Abänderung des Vornamens beurkundet von Gabriele auf Gabi. Und jetzt darf Gabi in unserer Personalabteilung endlich Gabi heißen. Also liebe Gabi, ich sage dir, das hat der Wechsel an die ZU schon mal ermöglicht, endlich den richtigen Vornamen zu haben. Nochmal Grüße nach Wolfratshausen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diejenigen, die Gabi Reimann kennen, wissen, dass sie sich auch als Professorin der Psychologie, der Pädagogik und Medienwissenschaft genau in diesen Fächern nie so wirklich recht einordnen wollte. Diejenigen, die Gabi Reimann noch besser kennen, wissen, dass Gabi Reimann diese Antrittsvorlesung verweigert hat. Und zwar in einer Art und Weise, die beeindruckend war. Sie schätzt Veranstaltungen nicht, die sich um ihre Person drehen. Sie hat Bernhard Resch alles geboten, wirklich alles geboten. Leider haben wir für Sie, haben wir noch einen Schlüssel für Sie? Zwei sind noch da. Sie hat Bernhard Resch wirklich alles angeboten, um diese Veranstaltung über den großen Eventtisch der Abteilung fallen zu lassen. So, aber es gibt jetzt einen, der noch mehr Probleme als Gabi Reimann mit dieser Veranstaltung, das bin ich, liebe Gabi, weil ich soll dich jetzt vorstellen und soll es natürlich nicht. Ja, das war dein großer Wunsch. Aber irgendeiner muss es ja machen. Und natürlich ist eine Antrittsvorlesung auch ein Format, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht die letzte pädagogische Wendung, die man sozusagen haben kann. Also treten und vorlesen, das verbunden mit dem zweifelhaften Privileg, dass man danach noch unhinterfragt sozusagen bleibt mit dem, was man öffentlich gemacht hat. Ich weiß, liebe Gabi, du bist einmal mehr über deinen Schatten gesprungen und das bist du schon ein paar Mal in deinem Leben. Und vielleicht war der letzte Sprung derjenige, der doch die höchste Latte hatte, den man bei einem Sprung haben kann, nämlich vom Beamtenstatus einer Bundeswehruniversität direkt unter dem Verteidigungsminister angesiedelt, an die Zeppelin-Universität direkt neben mir angesiedelt. Das sind Sprünge, da muss man sagen, die muss man auch erstmal machen. Und viele glauben ja, dass der Wechsel an eine Privatuniversität auch etwas damit zu tun hat, dass derjenige, der wechselt, einen Sprung in der Schüssel hat. Für uns ist es so, liebe Gabi, wir haben Jubelsprünge gemacht, als du nach langen, langen, ernsthaften und guten Verhandlungen dann dieses Amt übernommen hast. Nun haben wir eine Vizepräsidentin für Lehre und Didaktik und eine Forschungsprofessorin für Hochschuldidaktik und das haben wir uns im Präsidium für die Studierenden und die Kollegen alle gewünscht. Liebe Gabi Reimann, nun hätte ich jetzt also das Vergnügen, dich vorzustellen, was natürlich didaktisch genauso schwer ist wie eine Vorlesung. Jetzt hatte ich mir erst überlegt, ob ich das meiotisch mache, also hebammenmäßig das Wissen, was über dich in dem Raum ist, einfach hervorzuholen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Ein paar Wegbegleiter sind ja heute mit dabei. Ich will tatsächlich nicht zu viel zu dir sagen. Du hast mich darum gebeten und ich werde deinen Wünschen ja sehr selten entsprechen in den nächsten Jahren, aber es gab so ein paar Städte, die möchte ich zumindest mal nennen, die für dich maßgeblich waren. Es war Kulmbach, dein Geburtsort. Es war München, Studium, Promotion und Habilitation an der Ludwig-Maximilians-Universität. Institut für pädagogische Psychologie und empirische Pädagogik und Professorin an der Bundeswehr-Universität München, also schon ein wichtiger Ort. Wolfratshausen, was wir alle von Herrn Stoiber wissen, kann für dich nicht falsch sein. Dein Wohnort. Augsburg, eine Zeit, die uns zumindest auch in der Verhandlung viel bedeutet hat, weil du dort in den Jahren 2001 bis 2010 fast 10 Jahre Professorin für Medienpädagogik und Mitbegründerin des Instituts für Medien- und Bildungstechnologie, des IMB, warst und da auch viele Momente sozusagen wiedererkannt hast, die dich hier in Friedrichshafen auch begeistert haben. Und natürlich prägt dich jetzt ein Ort, von dem du dir wahrscheinlich selber jetzt noch nicht vorstellen können, dass er dich einmal prägen könnte, nämlich Friedrichshafen selbst. Und die Disziplinen, in denen du dich bewegt hast, sind so vielfältig, dass es wahrscheinlich richtig ist, dass du Design-Based Research ins Zentrum stellst, also etwas, was vielleicht so disziplinär auch gar nicht klar ist. 1990 die Diplomarbeit zur Imagination in der Psychotherapie, 1993 die Promotion, du hast sie selbst auch noch erinnert, weil du gerade den Kopf so schüttelst, 1993 die Promotion zur Kurztherapie, Entwicklung eines therapeutischen Problemlösetrainings und 2000 die Habilitation mit der Linie für Psychologie und empirische Pädagogik zu Wissen und Lernen im organisationalen Kontext, ein pädagogisch-psychologischer Ansatz zum Wissensmanagement. Und dazwischen lagen eine Vielzahl von Projekten, die ich nicht alle aufführen kann, aber die sozusagen sehr deutlich machen, dass von einer Siemens bis hin zu der Virtuellen Hochschule Bayern bis eben auch zu Fragen der Medienbildung im Rahmen der im weitesten Sinne Politikberatung auch beim BMBF und dergleichen ging. Vielzahl von Auszeichnungen, eine Vielzahl von sozusagen Aktivitäten auch im Publizistischen, wovon ich vielleicht nur eine aus Vermarktungsgründen noch nennen möchte, nämlich deine neue Zeitung Erwägen, Wissen und Ethik, die seit diesem Jahr sozusagen auf dem Markt ist. So, und jetzt noch etwas Privates, weil Sie wissen, dass das für uns eine Antrittsvorlesung ja doch immer etwas ist, was was Persönliches an dieser Universität ist, wenn ein neues Mitglied in die Familie der Universität eintritt. Und es ist etwas von Ihrem Ghostthinker, jemanden, den wir sehr stark sozusagen auch schon in der Verhandlung hatten. Ihr Ghostthinker ist Ihr Lebensgefährte, der heute Termin nicht, leider nicht kommt, aber nächste Woche mit uns arbeitet auch. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie geht jemand damit um, wenn jemand pendelt, wie Gabi Reinmann jetzt permanent im Fernbus. Und ich kann das zitieren, weil es öffentlich ist, Gabi. Das ist das, der Vorteil, wenn man in so einem Medium, wie ihr das immer macht, miteinander redet. Ich zitiere jetzt von Frank Fohle im Original. Ich bin ein moderner Mann. Soll heißen, ich beteilige mich am Haushalt, reinige im Wechsel Bad, Flur und Keller, kaufe ein und stelle den Weihnachtsbaum auf. Seit ein paar Wochen ist meine Frau Gabi eine Pendlerin. Sie ist also ca. 3 Tage die Woche außer Haus. Danke, dass das auch nochmal an der Stelle bestätigt wurde. Das führt zu einer gänzlich neuen Haushaltssituation. Unordnung. Nun kenne ich den Zusammenhang von Ordnung und Aufräumen aus meiner Studentenzeit sehr gut. Im Allgemeinen, was ich vergessen habe, ist die Tatsache, dass man eigentlich permanent aufräumen muss. Geschirr einräumen, ja, und ausräumen. Kühlschrank füllen, Joghurtbecher wegräumen, Bettblatt streichen, Wäsche waschen, bügeln, wegräumen, Essen machen, Zeiten organisieren und all das neben der Arbeit. Die Wahrheit ist, dass meine obige angesprochene Beteiligung, meine sogenannte Modernität, eine Illusion ist. Also was rede ich? Wer sagt denn, dass man alles gleich aufrechnen kann? Es ist doch sonnenklar, der Weihnachtsbaum zu Weihnachten, der hat viel Gewicht, das trägt das ganze Jahr. So, liebe Gabi, also ich bin sehr froh, dass du bei uns bist. Auch für Frank, muss ich sagen. Wir sind froh, jetzt auch einen tatsächlichen Antrittsvorlesungsvortrag von dir zu hören. Und du musst auf das alles, was ich gesagt habe, überhaupt nicht eingehen. Das muss man einfach so machen, wenn man solche Begrüßungen macht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte Sie um einen sehr herzlichen Applaus für unsere neue Vizepräsidentin, unsere engagierte Didaktikforscherin, unsere beständige Bloggerin, unsere bodenständige Bergwanderin, unsere fulminante Frühaufsteherin, unsere famose Freizeitklamottenfetischistin, unsere herzliche Umarmungsverweigerin, unsere empathische Kümmerin und unsere Ordnungshalterin und Frau eines Weihnachtsbaumaufstellers. Ganz herzlichen Applaus für Gabi Reinmann.
Mache ich jetzt in der Tat nicht. dass ich darauf eingehe, außer das mit dem Blog. Da kann ich jetzt sagen, also ich habe mich da heute schon manuskriptmäßig vorbereitet, wem das irgendwie zu schnell geht oder so, das kann man dann auch nachlesen, das ist jetzt der Vorteil. Und nur eine Randbemerkung, wir kommunizieren natürlich zu Hause nicht nur über Blogs miteinander, sondern wir reden auch nochmal. Aber ich fange jetzt wirklich an. Und vielleicht kennen Sie das ja auch, man sagt so, ich fange an, aber das mit dem Anfangen ist eben genau die schwierige Sache. Also vielleicht haben Sie die Situation auch öfter mal, Sie sitzen an einem Vortrag, der Ihnen wirklich wichtig ist, wo Sie sagen, ist jetzt nicht egal, was ich da sage, und dann quälen Sie sich eben tatsächlich mit dem Anfang. Gleichzeitig wissen Sie, dass der Anfang entscheidend ist, weil er entscheidet ja auch darüber, ob Ihre Zuhörer Ihnen die Aufmerksamkeit schenken, wie jetzt tatsächlich der Fall oder wie manchmal auch nicht, dass man eher am Smartphone schaut und mit seinem Nachbarn redet. Wie Sie anfangen, weckt ja auch immer Erwartungen und dann beeinflusst der Anfang auch noch das Ende, weil Sie ja ohne Blick auf das Ziel am Ende gar nicht anfangen könnten. Also indem man genau darüber nachdenkt, wird es auch immer schwieriger, den rechten Anfang zu finden. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe verhältnismäßig viel Zeit für den Anfang dieses Vortrags gebraucht, bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass das Anfangen eigentlich auch hervorragend zu meinem Thema passt, nämlich zur Hochschuldidaktik. Die Hochschuldidaktik hat nämlich relativ viel mit der Frage zu tun, wie man anfängt. Und da kommt auch noch eine Besonderheit didaktischen Handelns dazu, dass es von Anfang an das eigene Ende zum Ziel hat. Als eine Bildungswissenschaft und Praxis, und das ist beides, geht es der Didaktik nämlich darum, dass Lernende am Ende selbsttätig sind und auch selbstbestimmt und folglich keine Didaktik mehr brauchen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass relativ viele von Ihnen hier Lehrende sind. Wenn Sie mal die Hand heben, wer von Ihnen in der Lehre tätig ist. Ja, es doch einige, zwar nicht alle, aber doch eine ganze Reihe oder mindestens administrativ in der Lehre tätig ist und vielleicht doch auch mal oder das vielleicht noch vor sich hat. Ich spreche relativ viel zu Ihnen heute, die Sie lehrend tätig sind, weil das auch jetzt auch mein Bezugspunkt ist, weil die wenigsten von Ihnen sind jetzt hier Bildungswissenschaftler, aber hier sehe ich einfach auch unseren gemeinsamen Ankerpunkt. Stellen Sie sich vor, und die anderen können es ja vielleicht auch wenn Sie nicht in der Lehre tätig sind, Sie gehen in eine Seminarsitzung mitten im Semester oder Sie empfangen, wie hier ja oft üblich, eine studentische Projektgruppe zu einem Beratungsgespräch. Oder Sie stehen, falls Sie mal nicht an der ZU sind, in einem Hörsaal von 300 Studierenden. Fragen Sie sich dann nicht auch jedes Mal in der Situation, wie fange ich heute bloß am besten an? Ja, mit einer Übersicht, was noch kommen wird, oder mit einer Zusammenfassung, was schon gewesen ist? Mit einer Frage an die Studierenden oder mit der Aufforderung, Fragen zu stellen? Mit dem Versuch, Vertrauen aufzubauen oder mit der Absicht, Irritation hervorzurufen? In der unmittelbaren Lehrsituation, und das gilt sogar im Netz, also wenn Sie Online-Angebote machen, schaffen Sie mit dem Anfang eine ganz besondere Atmosphäre. Das heißt, Sie stellen sich selber dar oder zumindest einen Teil von Ihnen, das ist unausweichlich. Sie determinieren freilich jetzt nicht die nächsten 60, 90 oder mehr Minuten oder Stunden, aber der Anfang kann das, was Sie wollen, durchaus befördern oder eben behindern. Und mit Ihrer Entscheidung, wie Sie die unmittelbare Lehrsituation anfangen, treffen Sie eine didaktische Entscheidung, nämlich eine auf der Mikroebene. Gehen wir aber einen Schritt zurück. In aller Regel haben Sie ja, das unterstelle ich jetzt mal, die ein oder andere genaue Vorstellung zu Ihrem Seminar, Ihrer Teamberatung, Ihrer Vorlesung oder Ihrem Lehrangebot im Netz. Vielleicht haben Sie sogar einen ziemlich genauen Plan. Das heißt, noch bevor Sie in eine unmittelbare Lehrsituation gehen, haben Sie wahrscheinlich schon eine Reihe didaktischer Entscheidungen getroffen oder sich für didaktische Handlungen entschieden. Zum Beispiel, wie offen oder angeleitet Sie prinzipiell jetzt in dem Semester vorgehen werden, wann Sie was vermitteln wollen oder wo Sie auf Vermittlung auch verzichten, mit welchen Methoden Sie Ihre Studierenden anregen, sich mit Inhalten intensiver auseinanderzusetzen, wie Sie sie darin begleiten wollen, mehr direkt, indirekt oder gar nicht. Und auch hier auf der Meso-Ebene ist das Anfangen eine ganz besondere Herausforderung und da haben Sie eine ganze Menge Entscheidungen zu treffen. Wie sieht zum Beispiel die erste Phase der Veranstaltung aus? Kommunizieren Sie, wenn Sie einen haben, Ihren Plan oder lassen Sie den auch eher offen? Sagen, ich habe zwar einen, aber ich werde davon abweichen. Definieren Sie Voraussetzungen bei den Studierenden oder integrieren Sie die Heterogenität in Ihr Lehrkonzept? Also nehmen Sie es spontan auf. Pochen Sie auf einzuhaltende Regeln oder vertrauen Sie auf die Selbstorganisation der Gruppe? Und was bildet dann inhaltlich den Anfang? Konkrete Phänomene, wissenschaftliche Begriffe, empirische Befunde, Alltagskonzepte, Erfahrungen oder Meinungen? Und wahrscheinlich werden Sie sich natürlich gerade am Anfang fragen, was Sie am Ende erwarten. Was sollen die Studierenden nach der Veranstaltung wissen oder können? Oder um es jetzt in der Prosa von Modulhandbüchern zu formulieren, welche Kompetenzen sollen Studierende entwickeln? Wenn Sie das Stichwort Modulhandbuch hören, werden Sie vielleicht einwenden, dass dieses, ja, ich sag mal, meist weniger einladende Werk einen großen Einfluss hat, nämlich auf Ihre Lehrveranstaltungen und darauf, wie Sie anfangen. Und das stimmt wohl. Jedenfalls ist der Einfluss gestiegen. Modulhandbücher materialisieren nämlich gewisserweise einen Studiengang, in dem Sie festschreiben, wie ein Studiengang aufgebaut ist, welche Phasen er hat, welche Module diese Phasen füllen, welche Veranstaltungen in einem Modul bilden. Und wie Sie also eine Lehrveranstaltung anfangen und zu Ende führen, das können Sie heute kaum noch entscheiden, ohne einen Blick auf den Studiengang als Ganzes zu werfen und dann halt eben auch immer Vorgaben im Modulhandbuch zu erfüllen. Und da sind wir jetzt auf der Makroebene. Hier wird ebenfalls didaktisch gestaltet. Und wieder ist der Anfang von besonderer Bedeutung, nämlich der Anfang eines universitären Studiums ist ja schließlich auch der Anfang des Wegs in die Wissenschaft. Und das ist ein ganz bedeutender Punkt, denn Bildung durch Wissenschaft, das ist nämlich die regulative Idee hinter der Hochschuldidaktik. Nun, wie an der Zeppelin-Universität Studiengänge anfangen, muss ich Ihnen nicht erklären. Das ist eine logische Konsequenz im Prinzip aus der Idee Bildung durch Wissenschaft und trotzdem eine ganz auffällige Ausnahme in der Hochschullandschaft in Deutschland. Studierende fangen hier ihr Bachelorstudium mit dem Zeppelin-Jahr an. Das heißt unter anderem, sie forschen selbst. Das forschende Lernen steht am Anfang. Ich finde, da stecken eine ganze Menge interessanter Fragen dahinter. Wie prägt denn dieser Anfang die Studierenden, ihre Sicht vom Studium und von Wissenschaft, ihre Denk- und ihre Arbeitsweise? Wie gut gelingt den Studierenden dieser Anfang und welche Rolle spielen Sie als Lehrende in der Phase? Und geben Sie den Studierenden zum Beispiel eben einen genauen Fahrplan an die Hand und nennen Stationen, an denen sie anhalten und Proviant besorgen können? Oder statten Sie die Studierenden allenfalls mit einem Kompass aus und zeigen eine Himmelsrichtung? Erwarten Sie, dass die Studierenden an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit ankommen? Oder gehen Sie davon aus, dass Ankunftsort und Ankunftszeit variieren werden und einige gar vielleicht auch verloren gehen? Auf welchen Wegen werden die Reisenden gelangweilt, verwirrt oder vielleicht auch mal verzweifelt sein? Und welche dieser Risiken sind Sie als Lehrende denn bewusst bereit einzugehen? Ich habe im Sommer, als ich eben noch nicht hier war, eine kleine, nur informelle Umfrage von 12 ZU-Angehörigen aus dem Kreis des Präsidiums, der Programmdirektoren und der Professoren gemacht. Und die Ergebnisse legen nahe, dass es hier keine übereinstimmenden Antworten auf diese Fragen gibt. Man ist sich zwar einig, Bildung durch Wissenschaft, das muss auch heißen, dass Studierende selbst forschen, mit allen Unwägbarkeiten. Und dieser Konsens ist anderswo allen auch ziemlich verbreitet, würde ich jetzt mal sagen. Aber was Forschungshandeln voraussetzt, ja, wie gut auch Forschen als Lernprozess geeignet ist und wie sich in was studentische Forschung dann resultieren sollte, darüber herrscht weit weniger Einigkeit. Und gerade den Anfang so zu gestalten, dass man Gewissheit hat, das Richtige zu tun oder gar gewährleisten kann, dass ein ganz bestimmtes Ergebnis erzielt wird, das scheint vor diesem Hintergrund tatsächlich unmöglich. Ich halte mal nochmal als ein erstes kleines Zwischenfazit fest. Hochschuldidaktische Entscheidungen sind solche, die man auf verschiedenen Ebenen trifft. Und das ist vielen nicht so bewusst, wenn man sich nicht näher damit beschäftigt. Auf der Mikroebene der Lehrsituation in der unmittelbaren Interaktion mit den Studierenden, wenn sie im Hörsaal sind zum Beispiel oder im Seminarraum, auf der Mesoebene der Lehrveranstaltung bei der Planung und Konstruktion von ihren Inhalten, Methoden, Betreuungsleistungen und auf der Makroebene der Gestaltung von Studiengängen mit ihren Phasen und Modulen. Und immer stellt sich die Frage des Anfangs mit einer besonderen Beziehung zum Ende. Und hochschuldidaktisches Handeln nämlich macht sich selber letztlich überflüssig oder soll es, denn am Ende läuft es auf Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung heraus. Und klar muss man immer die Frage stellen, wie viel davon man auch schon voraussetzen kann. Jetzt als Hochschullehrer können Sie aus meiner Sicht Hochschuldidaktik gutheißen oder ablehnen. Ja, Sie können auf Unterstützung und kreative Impulse hoffen oder aber Trivialisierung und Entmündigung befürchten. Sie können hochschuldidaktische Maßnahmen in Ihren Augen, können die konstruktiv sein oder vielleicht auch mal zerstörerisch, aber Sie können nicht didaktisch handeln, denn die hochschuldidaktische Praxis, die ist unabhängig von jeder Theorie und Empirie in der hochschuldidaktischen Disziplin ja schon da. Das tun Sie ja. Entscheidungen und Handlungen in der Lehrpraxis können aber durch Theorie bewusster werden, durch Empirie vielleicht auch verständlicher. Und wenn dann zur Theorie und Empirie der Akt der Entwicklung, wurde vorher schon genannt, dazukommt, nämlich der Entwicklung didaktischer Interventionen, dann kann im besten Fall die Lehrpraxis durch Hochschuldidaktik als eine Wissenschaft auch besser werden. Auf den Punkt komme ich auch nachher nochmal zurück. Vielleicht ganz wichtig daraus meine Definition von Hochschuldidaktik, die lautet in aller Kürze, dass Hochschuldidaktik die Theorie, Empirie, aber eben auch Praxis der Verwirklichung der Idee Bildung durch Wissenschaft ist. Nun ist Wissenschaft ja nicht die einzige, aber eine besondere Form der Wissensbildung und eine spezifische Praxis. Das heißt, sie hat eine eigene Handlungslogik, einen bestimmten Handlungssinn, und studieren bedeutet einfach, diese Handlungslogik und den Handlungssinn von Wissenschaft zu verstehen. Das heißt, zu begreifen, auf welche Fragen gibt denn Wissenschaft mit welchen Methoden Antwort oder welche neuen Fragen produziert sie auch, welche Probleme sind mit Wissenschaft lösbar, welche nicht. Studieren bedeutet aber ebenso, in der Wissenschaft selbst handlungsfähig zu werden, auch wenn nicht alle Wissenschaftler werden, das ist logisch, aber an Wissenschaft als Praxis teilzuhaben. Und es liegt auf der Hand, dass deswegen eben Studierende auch handeltätig werden müssen. Und all das zu ermöglichen und uns zu unterstützen, ist natürlich jetzt Aufgabe jedes Lehrenden, aber eben auch Aufgabe der Hochschuldidaktik. Ja? Nicht Rhetorikkurse, sondern das ist Aufgabe der Hochschuldidaktik. Das ist nicht neu. Ne? Vor mehr als 40 Jahren hat die Bundesassistentenkonferenz ja von sich reden gemacht. 1970 war nicht die Zeit für historisch aufgeladene Formulierungen wie Bildung durch Wissenschaft. Das steht nirgends in diesem Dokument. Die Formel war konkreter. Man forderte Teilhabe an Wissenschaft, und hier lag dann auch die Grundidee des Konzepts forschendes Lernen. Und bis heute hat dieses Konzept als didaktisches Leitprinzip für Universitäten eigentlich nichts an Aktualität verloren. Die letzten 6 Jahre ist es auch wieder viel Forschung dazu in die Wege geleitet worden. Und unter anderem der Hochschuldidaktiker Johannes Wild, der begründet die Verbindung zwischen Lernen und Forschen damit, dass es zwischen dem Lern- und dem Forschungszyklus eine analoge Struktur gibt. Ja, den habe ich jetzt mal nachher herangezogen. Er bezieht sich auch auf David Kolb, den müssen Sie jetzt nicht kennen, er ist einfach ein Lernpsychologe. Und danach bildet eine konkrete Erfahrung, ja, jetzt sind wir beim Lernen, den Anfang eines Lernprozesses. Aber Lernpotenzial erlangt die Erfahrung erst, wenn es Unstimmigkeiten, Widersprüche und Unsicherheiten gibt. Und dann nämlich folgt der Erfahrung auch eine Reflexion, das heißt, das Erfahrene wird dann auch reflektierend beobachtet, im besten Fall natürlich. Eine reflektierende Beobachtung führt dazu, nach diesem Modell, dass die Wirklichkeit in einem anderen Licht erscheint. Und nun kann man andere neue Konzepte bilden, und eine solche veränderte Konzeption von Wirklichkeit wird dann im praktischen Handeln nach diesem Modell überprüft, und diese Form dieses aktiven Experiments führt dann wieder zu neuen Erfahrungen, die neue Anstöße für Lernprozesse geben und so weiter. So setzt sich der Zyklus fort. Sucht man jetzt mal nach Beispielen für so eine Form des Lernens, ja, dann wird ganz schnell klar, man findet sie nicht dort, wo Hochschullehrer Vorlesungen halten, so wie ich jetzt einen Vortrag halte. Man findet sie auch nicht dort, wo sich Studierende gegenseitig Referate anhören, und auch nicht dort, wo man Online-Videos anschaut und anschließend ein paar Quizfragen beantwortet. Im besten Fall ist etwa das eigene Referat für Studierenden eine Erfahrung, die sie reflektieren, weil sie selber oder andere unerwartet begeistert oder eben gewaltig frustriert waren. Und das führt möglicherweise dazu, dass sie eine andere Sicht darauf entwickeln, wie man wissenschaftliche Inhalte erarbeitet und dann auch für andere aufbereitet. Und wer ein solches neues Konzept dann beim nächsten Referat auf seine Gültigkeit hin überprüft, hat tatsächlich so einen Lernzyklus nach Kolb durchlaufen. Aber jetzt mal ehrlich, das setzt bereits eine recht fortgeschrittene Lernfähigkeit voraus, und Kolbs Lernzyklus bezieht sich auch eher auf Lernprozesse bei der Projektarbeit und nicht für alle. Ne? Ganz besonders natürlich auf solche in Forschungsprojekten. So, nun Verfechter des forschenden Lernens sehen in dieser Abfolge der Schritte, Erfahrung, Reflexion, Konzeption, Experimente, nun eine Entsprechung im Forschungszyklus. Ja, Forschende identifizieren ja auch aus der erfahrenen Praxis wissenschaftlich relevante Themen, reflektieren ihren Forschungsgegenstand, formulieren Fragestellungen. Sie konzipieren dann Untersuchungspläne, entscheiden sich für Methoden, um dann die Untersuchung durchzuführen und auszuwerten. Die Ergebnisse werden dann auch vermittelt oder auch angewandt, fließen so dann auch im besten Fall in die Praxis zurück. Diese Auffassung von Forschung lässt sich nun gut, und es soll die Abbildung zeigen, über den Lernzyklus legen, und dann erkennt man rasch parallele Schritte. Ähnlich ist sie, sagen die Verfechter des forschenden Lernens, sind sich diese beiden Zyklen auch in der Prozesslogik. Ja, in beiden Fällen geht es darum, einen Zugang zu noch unbekanntem Wissen zu erlangen. Lernen, so der Erwachsenenpädagoge Joachim Ludwig, zielt wie Forschung auf die Erweiterung von Handlungs-, Begründungs- und Erklärungsfähigkeit. Das ist eine typisch erziehungswissenschaftliche Argumentation, also meine Möglichkeiten zu erweitern, nur dann kann ich wirklich von Lernen sprechen. Hier wird aber genau auch der Unterschied deutlich. Ne? Lernprozesse erweitern die individuelle Handlungsfähigkeit, Forschungsprozesse dagegen die kollektive. Das heißt, wenn Studierende forschend lernen, dann wissen und können sie zunächst einmal als Individuen mehr. Ein wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn ist dabei keineswegs ausgeschlossen, ja, mitunter sogar angestrebt. Aber, wenn man ehrlich ist, weder zwingend noch primär. Es geht erstmal um die Bildung der Person. Innerhalb der Forschung dagegen ist der Erkenntnisgewinn für die wissenschaftliche Gemeinschaft zentral. Der persönliche Lerngewinn des Forschenden kann dabei sehr groß sein. Und er ist ja oft auch groß. Von kollektivem Interesse ist er nicht. Der Grund: das Wissenschaftssystem hinter der Forschung kennt andere Regeln und verfolgt einen anderen Zweck als das Bildungssystem hinter dem Lernen. Oder anders formuliert: Wissenschaft und Bildung haben ihre je eigene Logik. Kritisch kann man außerdem die Auffassung von Lernen und Forschung sehen, die dieser angenommenen Parallelität von Lern- und Forschungszyklus zugrunde gelegt wird. Kolbs Lernzyklus, wie schon angedeutet, konzentriert sich ja nur auf eine bestimmte Spielart des Lernens, wenn auch auf eine sehr, sehr wichtige. Andere Formen des Lernens bedürfen andere Beschreibungs- und Erklärungsansätze. Es gibt neben diesem sehr erfahrungsgeleiteten, produktiven Lernen, wie beim forschenden Lernen, schon auch das rezeptive Lernen. Und rezeptives Lernen, ganz wichtig, ist keinesfalls passiv. Ja, wer passiv ist, der erleidet und erduldet, was auf ihn einströmt, und dann lernt er nicht. Das ist Quatsch, aber da kann man auch viel dagegen reden, das kommt oft nicht an. Wer dagegen etwas lernt, obschon er nur einen Text liest, einen Vortrag hört oder ein Geschehen beobachtet, ist konstruktiv tätig. Allenfalls irgendwelche blind antrainierten Reaktionsweisen, also Lernprozesse, wie sie zum Beispiel der Behaviorismus beschreibt, können frei sein von Prozessen der aktiven Konstruktion von Bedeutung. Und auch die Auffassung von Forschung variiert. Das wäre so ein dritter Punkt, wo man aufpassen muss mit dieser Parallelität. Forschungsrelevante Themen und Fragestellungen müssen ja keineswegs immer aus der Praxis kommen. Auch theoretische Lücken, Inkonsistenzen, sehr oft sogar, können Forschungsbedarf auslösen. Und welche Untersuchungsdesigns und Methoden, ja, Stichwort Methodencenter, als wissenschaftlich gelten und welche nicht, darüber gibt es keinen Konsens, auch hier nicht. Und je stärker etwa eine Disziplin naturwissenschaftlich orientiert ist, desto enger ist in der Regel ihr Empirieverständnis. Und inwieweit auch hermeneutisches Arbeiten als Forschung zu werten ist und wie gut darauf Begriffe wie Datenerhebung und Auswertung passen, dazu gibt es auch ganz verschiedene Ansichten. Also ähnlich wie das Lernen zeigt sich auch das Forschen von verschiedenen Seiten und hat verschiedene Spielarten. Man muss also nicht die Ansicht teilen, dass forschendes Lernen erstrebenswert ist, weil Forschen und Lernen ähnlich strukturiert sind. Aber was folgt daraus? Sollte man es doch wieder besser trennen, Forschen und Lernen? Sicher nicht. Aber deutlich wird daraus, dass die Beziehung zwischen Lernen und Forschen eben keineswegs so simpel ist. Ja? Deutlich wird aber auch, dass die Beziehung zwischen Lernen und Forschen, zwischen Forschen und Lehren, wollte ich jetzt sagen, eigentlich alles andere als einfach ist. Ne? So ist inzwischen ja hinlänglich bekannt, dass gute Forschung nicht automatisch gute Lehre bedeutet. Da gibt es auch Studien dazu, die zwar vorrangig aus dem englischsprachigen Bereich kommen, aber empirische Belege dafür gibt es. Selbst Lehren und Lernen führen alles andere als eine harmonische Beziehung. Ich glaube, das kann auch jeder jetzt bestätigen, der Lehre macht. Und das ist natürlich jetzt für die Didaktik besonders relevant. Und deswegen möchte ich darauf in einem längeren Abschnitt nochmal genauer eingehen und beziehe mich da auch auf einen Erziehungswissenschaftler, den Sie auch nicht kennen müssen, den ich aber höflicherweise nenne, nämlich auf Klaus Prange. Lehren ist nämlich ein sozialer und sichtbarer Prozess. Was Sie als Lehrender in Hörsälen, Seminarräumen oder auch im Netz so alles machen, das ist unmittelbar greifbar, hat einen Anfang, ein Ende und ist auch tatsächlich zeitlich entsprechend messbar. Lernen dagegen ist ein individueller und nicht sichtbarer mentaler Prozess. Sie sehen studentisches Lernverhalten und Lernergebnisse, das ja, und Sie können im besten Fall auf Lernprozesse schließen. Wann aber genau das Lernen anfängt und endet, das ist kaum zu bestimmen und zeitlich allenfalls erlebbar, für den Einzelnen aber nicht messbar. Lehren ist ein Akt des Gestaltens, der voraussetzt, dass es auch Lernende gibt. Das macht ja keinen Sinn. Lernen dagegen ist ein Akt der konstruktiven Aufnahmen, Aneignung und unabhängig von jedem Lehrender. Das heißt, Lernen ohne Lehren findet eh permanent statt, das ist auch unausweichlich. Lehren dagegen können Sie tun oder lassen, aber ohne Lernen ist es wirklich sinnlos. Das Verhältnis von Lehren und Lernen ist ein besonderes. Es ist dem Verhältnis von Geben und Nehmen, von Verkaufen und Kaufen nicht ähnlich. Lehren und Lernen verlaufen in der Regel auch nicht synchron, sonst wäre es nämlich einfacher in der Lehre, und haben auch eine je eigene Logik und müssen erst aufeinander abgestimmt werden. Und genau das ist eine didaktische Aufgabe. Lehren und Lernen verfolgen nämlich Gott sei Dank auch einen gemeinsamen Sinn, und das ist dann auch der Anker für jede Didaktik. Vielleicht, auch wenn Sie keine Bildungswissenschaftler und Didaktiker sind, kennen Sie ja das didaktische Dreieck. Das wird immer wieder bemüht, gleichzeitig auch als viel zu einfach kritisiert. Es besteht aus dem Lehrenden, dem Lernenden und der Sache. Ich finde es aber in seiner Einfachheit trotzdem immer wieder geeignet, sich auf wesentliche Punkte im didaktischen Handeln zu konzentrieren und nicht aus den Augen zu verlieren. Und in der Hochschuldidaktik bilden nun die Wissenschaft, die Studierenden und die Hochschullehrer dieses Dreieck. Und man kann das Dreieck jetzt so ergänzen, dass nochmal deutlich wird, Forschen, Lernen und Lehren stehen wirklich in einem wechselseitigen Bezug. Aber eben, was aus dem bisher Gesagten klar geworden sein dürfte, diese Beziehungen sind komplex und folgen eben nicht gemeinsamen Regeln. Man kann daher auch nicht die Begriffe einfach kombinieren, beispielsweise Bezeichnungen wie lernerorientiertes Lehren. Also aus meiner Sicht können Sie das vergessen, weil es so viel Informationswert hat wie eine leserorientierte Zeitung. Ich kann damit nichts anfangen. Die Umschreibung forschendes Lernen kann man kritisch sehen, weil Lern- und Forschungszyklus, das habe ich Ihnen vorhin gezeigt, nur unter bestimmten Bedingungen parallel sind. Und verbreitet ist auch der Ausdruck forschungsorientiertes Lehren, so steht es etwa im Positionspapier der ZU. Von einer lernenden oder lehrenden Forschung hat bisher allerdings noch niemand ernsthaft gesprochen, aber könnte man jetzt nochmal nachgehen, dann hätten wir alle Begriffe kombiniert. Aber so recht befriedigen will das aus meiner Sicht einfach keine dieser Bezeichnungen, und das liegt eben vermutlich daran, dass es eben verschiedene Formen des Lernens und unterschiedliche Auffassungen von Forschung und dann ganz variable Anforderungen an das Lehren gibt. Man könnte die Schwierigkeit umgehen, indem man Lehren mit dem Ziel Bildung durch Wissenschaft jetzt mal ganz simpel als akademisches Lehren bezeichnet. Und akademisches Lehren unterscheidet sich dann von anderen Lehrformen eben durch den Bezug zu Wissenschaft und Forschung, wenn man so will. Jetzt hat bereits die Bundesassistentenkonferenz von 1970, also das ist wirklich interessant, ist jetzt auch neu aufgelegt worden, also Nachdruck, ist interessant zu lesen, kann ich nur empfehlen. Die hat bereits 1970 darauf hingewiesen, dass eine Verknüpfung von Forschung und Lehre nicht ausschließlich heißen kann, dass Studierende selber forschen. Man dachte damals auch an die Teilnahme Studierender an größeren Forschungsvorhaben, so wie das jetzt im Humboldt ja auch vorgesehen ist, und an genetisches Lernen, bei dem man Forschung allenfalls nachvollzieht. Ludwig Huber und mit ihm andere Hochschuldidaktiker, das sind also so schon ältere Personen, die aber einen ganz wichtigen Einfluss in der Hochschuldidaktik haben, die listen bis heute auch verschiedene Formen forschenden Lernens auf. Diese Listen aber, die werden weder sonderlich vertieft, noch sind die irgendwie systematisiert, und die Lücke finde ich eigentlich ziemlich bedauerlich, und sie macht es nämlich schwierig, die Beziehung zwischen Forschen und Lernen besser zu fassen und dann auch für eine kreativere Lehre zu nutzen. Deswegen möchte ich heute die Gelegenheit nutzen und so eine mögliche Systematik bzw. Heuristik andeuten und orientiere mich da an einem englischen Hochschulforscher, den man auch nicht kennen muss, aber der McHaley heißt. Es handelt sich da um eine Matrix mit den Dimensionen Lernen und Forschung, und auf der Dimension des Lernens geht es darum, inwieweit Studierende selbst Fragen stellen, so wie das hier ja sehr stark gewollt ist, beantworten und Wissensartefakte produzieren oder Fragen und Antworten zu rezipieren und deren Genese nachzuvollziehen. Ja, auf der Dimension der Forschung ist zu fragen, ob man die Aufmerksamkeit des Studierenden auf wissenschaftliche Erkenntnisse, also auf Forschungsergebnisse, oder stärker auf wissenschaftliches Handeln, also Forschungsprozesse, lenkt. So, werden jetzt die Studierenden dazu angeregt, produktiv tätig zu sein? Den Begriff benutze ich jetzt statt aktiv, weil das Gegenteil passiv einfach beim Lernen Blödsinn ist. Deswegen produktiv. Werden also Studierende dazu angeregt, produktiv tätig zu sein, nenne ich das jetzt mal im Einklang durchaus mit anderen in der Literatur, Lehre im Format der Forschung. So, hier gibt die Forschung dem Lernen, vermittelt über das Lernen, eine bestimmte Form. Ja, leitend ist die Handlungslogik von Wissenschaft. Und erhalten Studierende die Möglichkeit, rezeptiv tätig zu sein, dann ist es eher eine Lehre, man könnte vielleicht sagen, im Sinne der Forschung. Hier bildet die Forschung den Kontext für das Lernen und Lehren, und leitend ist hier mindestens der Handlungssinn von Wissenschaft. Akademisches Lehren umfasst so gesehen ein Lehren im Format der Forschung, darüber kann man natürlich streiten, und auch ein Lehren im Sinne der Forschung und folgt der Handlungslogik und oder dem Handlungssinn von Wissenschaft. Nun, forschendes Lernen in Form studentischer Projektarbeit deckt dann nur einen der vier Quadranten ab, aber eben auch einen sehr wichtigen Teil, einen Teil der Lehre im Format der Forschung. Dass man, was ich vorhin gesagt habe, bestehende wissenschaftliche Erkenntnisse vor jeder wissenschaftlichen Untersuchung recherchiert und analysiert, das ist für jeden Forscher normal, das wird in gängigen Konzepten zum forschenden Lernen immer nur am Rande beachtet. Könnte man aber auch nochmal eigens sehen, ne? Und auch innerhalb des Quadranten mit studentischer Forschung gibt es eine größere Vielfalt, als man zunächst vermutet. So können Studierende ja zur eigenen Forschung die ganz selbst organisiert oder durchaus ein bisschen angeleitet umsetzen. In beiden Fällen bleibt der Lernprozess ja produktiv und Wissenschaft wird als Prozess behandelt, aber da ist eine Variable. Zum anderen können Sie einen Forschungszyklus vollständig oder vielleicht auch mal nur teilweise umsetzen. Letzteres ist zum Beispiel der Fall, wenn Studierende arbeitsteilig im Team tätig sind oder auch nur Teilaufgaben in einem größeren Vorhaben umsetzen. Nun, Lehre im Format der Forschung, bei der sich Studierende fragend mit bestehenden Erkenntnissen auseinandersetzen, wirkt auf ersten Blick erstmal blass oder trocken im Gegensatz, ne, zu den nassen Formaten. Hochschuldidaktisch betrachtet, aber es ist ein Unding, sich nicht genauer Gedanken darüber zu machen, wie man auch Recherche, Analyse, Ordnung und Bewertung von Forschungsergebnissen so in die Lehre integrieren kann, dass es auch begeistert, ne, weil das für die Wissenschaft ja auch überaus wichtig ist. Auch dieser Quadrant lässt sich vielfältig gestalten. Auch da können Sie dran denken, dass das eher nach selbstorganisiert oder angeleiteten Prinzipien läuft. Man kann Schwerpunkte auf interdisziplinäre Breite oder disziplinäre Tiefe legen und weitere Differenzierungen wären natürlich auch noch möglich. Jetzt die beiden unteren verbleibenden Quadranten zielen auf Lernformen ab, ne, die einen denkbar schlechten Ruf haben, nämlich Lernen durch Lesen, Zuhören, Beobachten oder eben die schon genannten rezeptiven Formen des Lernens. Woher kommt der schlechte Ruf? Gut, er kommt zum einen daher, dass es viele schlechte Texte fürs Studium, noch mehr schlechte Vorlesungen und viel zu viele Studiengänge gibt, in denen eine Lehre dominiert, die vorrangig rezeptives Lernen zulässt. Und das sind absolut nachvollziehbare, legitime Gründe für eine Ablehnung rezeptiven Lernens. Zum anderen aber hat der schlechte Ruf rezeptiver Lernformen auch einen Aufwind durch einen Kategorienfehler in der Didaktik erhalten. Man konstruiert nämlich Gegenüberstellungen wie zum Beispiel Instruktion versus Konstruktion. Ja, es sind aber zwei verschiedene Dinge, die laufen. Es instruiert der Lehrende, es konstruiert der Lernende. Und man suggeriert damit, dass jede Form von Lehre instruktional eintrichternd ist und konstruktives Lernen verhindert. Aber es dürfte bereits deutlich geworden sein, dass es zumindest meine Einschätzung ist, dass es Unsinn ist. Und zwar deswegen, weil Lernen immer ein konstruktiver Akt ist und weil sich Lehren nicht auf Vermittlung und schon gar nicht auf dumpfe Vermittlung beschränken muss. Würde man das Motto The Shift from Teaching to Learning, das ist so das Motto in der Didaktik auch, wörtlich nehmen und auch konsequent umsetzen, dann müsste man Lehre abschaffen. Das wäre dann, weiß ich nicht, Edupunk für alle oder irgend sowas. Völlig unverständlich ist mir übrigens das nur am Rande, wie die Ressentiments gegenüber dem rezeptiven Lernen zur aktuellen MOOC-Bewegung passen. Ja, diese Massive Open Online Courses, das ist die Langform davon, die werden im Moment überall als hochschuldidaktisches Highlight verkauft und setzen zu einem ganz erheblichen Teil auf Lesen, Zuhören und Beobachten. Und über die steile Karriere der MOOCs können sich selbst so Hochschuldidaktiker und jahrzehntelange Mediendidaktiker wie Rolf Schulmeister, der ist da auch ein großer Kritiker immer, nur Kopfschütteln wundern. Und ob das jetzt aber zur Rehabilitation des rezeptiven Lernens taugt, glaube ich eher nicht. Aber Sie sehen an dem Beispiel, statt eingängig klingender Slogans zu folgen, ist es hochschuldidaktisch sinnvoller, erstmal nachzudenken und daneben auch empirische Erkenntnisse zu Rate zu ziehen. Und die sprechen weder dafür, dass allein produktive Formen des Lernens wirksam sind, noch dafür, dass rezeptives Lernen besser wird, wenn digitale Medien im Spiel sind. So, wenn ich jetzt also auch die Quadranten mit rezeptiven Lernformen im Zusammenhang mit akademischer Lehre für berechtigt halte, dann achten Sie bitte auch auf das Wörtchen auch. Ja, das ist mir ganz wichtig, nicht, dass es eine falsche Richtung gibt. Außerdem müssen die verschiedenen Formen der Lehre im Sinne der Forschung diese Bezeichnung verdienen. Die gängigste Form besteht darin, dass man Ergebnisse vermittelt. Und macht man das tatsächlich im Sinne der Forschung, dann ist es wirklich mehr als schnödes Lehrbuchwissen vorzulesen. Studierende müssen da erfahren, wie man bestehende Erkenntnisse einordnen, wie man sie bewerten kann, warum die immer nur vorläufiger Art sind und wie man damit umgeht. Und natürlich können und müssen auch Forschungsprozesse Gegenstand vermittelnder Lehre sein. Lehrende können und sollen zeigen, wie Forschungsergebnisse zustande kommen, auf welchen Wegen und Umwegen sich Forschende dabei bewegen, wie man in der Forschung denkt und handelt. Auch die beiden Felder lassen sich wie die anderen beiden ganz weit ausdifferenzieren. Und da habe ich jetzt auch nur exemplarische Dinge aufgezeichnet. Also die Vermittlung von Forschungsergebnissen kann in die Breite oder in die Tiefe gehen. Lehrangebote, mit denen man Forschungsprozesse nachvollziehen können einen Forschungszyklus vollständig behandeln oder teilweise. Vermittlungsprozesse können authentische Materialien und Ereignisse nutzen, die ihre Quellen außerhalb der Lehre haben. Sie können aber auch aufbereitet sein und mit Materialien angereichert sein, die man selber dafür gemacht hat. Wie auch immer. Nicht nur im Format, sondern auch im Sinne der Forschung wirklich gekonnt zu lehren. Das mit Enthusiasmus zu machen und in lebendiger Form, also zum Beispiel eine ganz tolle Vorlesung zu halten, ne? Dabei Interesse zu wecken und zum Mitdenken zu ermöglichen, das ist eine nicht zu unterschätzende Leistung. Und wer dazu als Forscher und Hochschullehrer in der Lage ist, der verdient Respekt und dann lohnt auch ein MOOC, durch den tausende interessierte Zuhörer und Zuschauer dann an dieser Expertise teilhaben können. Wer das nicht so kann, ich zum Beispiel kann das nicht so besonders, ich mache auch lieber andere Lehre, der sollte seine Stärken suchen und eben auf anderen Feldern der akademischen Lehre, und die sind breit, schauen, wo er sich da verwirklicht. Jetzt ist die Zeit natürlich heute zu knapp. Ich habe versprochen, ich beschränke mich auf 40 Minuten, um mich also länger mit dieser Heuristik für das akademische Lehren aufzuhalten. Ich komme daher nochmal auf den Anfang meines Vortrags zurück und zu der Frage, wenn man das jetzt anschaut, ja, wie fängt man denn jetzt in der Lehre am besten an? Darauf habe ich ja bisher noch keine wirkliche Antwort gegeben. Stattdessen, was habe ich erzählt? Erstens, dass Hochschuldidaktik als Theorie, Empirie und Praxis der Verwirklichung der Idee, Bildung durch Wissenschaft, eine mögliche Definition ist. Ich habe zweitens das gängige Konzept des forschenden Lernens im Sinne einer studentischen Forschung als eine Form akademischen Lernens neben anderen identifiziert. Dann habe ich drittens zumindest versucht zu zeigen, dass akademische Lehre mehr Facetten hat, als man gemeinhin annimmt, wenn man produktives und rezeptives Lernen ebenso kombiniert wie Ergebnisse und Prozesse aus der Forschung als Gegenstand des Lernens. Und ich habe viertens zumindest angedeutet, dass es in jedem Quadranten dieser Matrix weitere Gestaltungsdimensionen gibt. Und da hat man eine Vielfalt von kreativen Möglichkeiten, verschiedene Grade von Selbstorganisation und Anleitung, von Authentizität und Aufbereitung, von Breite und Tiefe, von Vollständigkeit und Teilung. Ja, aber wie und wo fängt man jetzt denn nun an? Liegt der beste Anfang in dem, was man in der Wissenschaft schon weiß oder darin, wie man Wissenschaft betreibt? Fangen Studierende besser mit Lesen, Zuhören und Beobachten an oder damit, dass sie selber etwas ausprobieren und sichtbar gestalten? Fängt man mit dem Ganzen oder besser mit Teilen an, in der Tiefe oder in der Breite? Lernen Studierende anfangs besser in Eigenregie oder mit Anleitung, unter authentischen oder aufbereiteten Bedingungen? Und die Fragen, die Sie vielleicht jetzt mit der vorgeschlagenen Heuristik ein bisschen besser einordnen können als vorher, lassen sich nicht in gleicher Weise auf allen Ebenen didaktischen Handelns sinnvoll beantworten. Sie sind auf der Makroebene der Studienganggestaltung besonders relevant, also da, wo Sie in der Regel nicht allein entscheiden können als Lehrender. Sie sind aber auch auf der Mesoebene der Gestaltung von Lehrveranstaltungen relevant, also da, wo Sie als Lehrender im Normalfall ganz allein die Verantwortung tragen und hinter sich in der Regel auch die Tür zumachen. Die Mikroebene der unmittelbaren Lehrsituation ist eine qualitativ andere Ebene. Hier aktualisiert sich das, was Sie eventuell auf der Makro- und Mesoebene didaktisch schon entworfen oder gestaltet haben. Andererseits ist diese Ebene am wenigsten planbar. Lehrende und Studierende agieren hier immer ja auch spontan, haben ihren eigenen Willen und erfüllen den Entwurf mit Leben, und das meistens anders, als man das sich so gedacht hat. Deswegen möchte ich jetzt im letzten Teil meines Vortrags exemplarisch auf einer dieser drei didaktischen Ebenen, nämlich auf der Makroebene der Studienganggestaltung, bleiben. Und es ist naheliegend, dazu nochmal einen Blick auf die ZU selber zu werfen, denn an der Zeppelin-Universität fangen, wie Sie wissen und ich schon gesagt habe, alle Studiengänge mit dem Zeppelin-Jahr an. Und das ist ein besonderer Anfang. Ich zitiere jetzt hier nur mal die Webseite, wie das da ist. Moment, war eins zu viel. Auf der Webseite steht dazu, das Zeppelin-Jahr ist ein einführender Dreiklang aus Projektarbeit im Team plus multidisziplinären Theoriegrundlagen plus wissenschaftlichen Methoden. Die Projektarbeit im Team, also, wie jetzt vorhin gezeigt, der Königsweg der Lehre im Format der Forschung, steht klar im Fokus der Aufmerksamkeit. Ja, das war auch die Botschaft von fast allen ZU-Angehörigen, die auf meine Fragen zum Zeppelin-Projekt im Sommer geantwortet haben. Die Studierenden durchlaufen hier einen vollständigen Forschungszyklus. Ob man sie darin anleiten oder selber machen oder gar scheitern lassen sollte, dazu gibt es keine einhellige Meinung. Da waren die Antworten wirklich extrem divers. Die multidisziplinären Grundlagen weisen darauf hin, dass Breite statt Tiefe eine schon getroffene Entscheidung ist. Nicht alle heißen diese Entscheidungen aber übrigens so richtig gut. Wissenschaftliche Methoden, Gesundheit, sind ein Indiz dafür, dass der Prozess Vorrang vor den Ergebnissen haben. Inwieweit Breite und Prozesse eher produktiv oder rezeptiv erlernt werden, lässt sich jetzt der knappen Formel zum Zeppelin ja nicht entnehmen. Im ZU-Positionspapier zur forschungsorientierten Lehre wird allerdings angedeutet, dass rezeptive Lernformen tendenziell weniger erwünscht sind. Es ist ja nicht das Ort des Zeppelin ja als einen Anfang didaktisch zu bewerten. Da fehlen mir jetzt auch empirische Kenntnisse dazu, wie die Studierenden Status quo erleben und einschätzen. Zudem taugt auch die vorgeschlagene Heuristik nicht zur Bewertung, sondern nur zu einer beschreibenden Analyse, zum Beispiel dieses Anfangs, wie er nach außen kommuniziert wird. Und dieser zeigt, es gibt Aspekte im Zeppelin-Jahr, die sind im Detail durchdacht und sehr profilbildend, etwa die Projektarbeit. Andere Aspekte, wie die wissenschaftlichen Methoden, bleiben eher offen. Zu diskutieren wäre jetzt, ob man diese Offenheit bewusst wählt, um Disziplinen und Hochschullehrern ausreichend Raum für Eigenheiten zu geben, oder ob sie Ausdruck auch didaktischer Unsicherheit ist. Schließlich fallen Aspekte auf, bei denen man Widersprüche erahnen kann, etwa wenn theoretische Grundlagen gefordert sind, rezeptives Lernen aber keine so rechte Freunde findet. Auch hier ließe sich fragen, ob das jetzt eine bewusste Konfrontation von Gegensätzen ist, die man irgendwie auflösen muss, oder doch ein blinder didaktischer Fleck sein könnte. Nun werden Sie natürlich alle Ihre eigenen Erfahrungen und Strategien im Umgang mit gegebenen Strukturen, wie zum Beispiel den Zeppelin-Jahr, haben. Das ist kaum zu vermeiden und keineswegs zu bedauern, denn didaktisches Handeln ist immer auch beeinflusst von Disziplinen mit ihren Gegenständen, Methoden und Gütekriterien, sowie von den Fächern, muss man ein bisschen unterscheiden, mit ihrer sozialen Organisation, ihren inhaltlichen Standards und auch Prüfungssystemen. Und zudem ist didaktisches Handeln abhängig von den Lehrenden als Person mit ihren Stärken und Schwächen, Gewohnheiten, Vorlieben und Abneigungen. Eine Art allgemeine Didaktik ist daher einerseits möglich. Man kann Hochschullehre durchaus fachunabhängig beschreiben, im Idealfall verstehen, stellenweise auch erklären und verändern. Andererseits aber ist eine fachbezogene Didaktik ebenso notwendig wie eine, die nicht gegen, sondern natürlich mit den individuellen Besonderheiten auch der Hochschullehrerin arbeitet. Das macht das Ganze jetzt nicht einfacher. Es zeigt aber auch Engagement für die Lehre, Reflexion didaktischen Handelns und Reflexion auch des Einsatzes für Neues und Bewährtes. Es ist nichts, was sich an die Hochschuldidaktik jetzt delegieren lässt. Das ist natürlich Aufgabe aller, die an der Hochschullehre beteiligt sind, auch der Studierenden. Es gehört daher zu den Aufgaben der Hochschuldidaktik und das natürlich so ein bisschen jetzt auch Darstellung dessen, was Hochschuldidaktik jetzt auch an der ZU alles heißen könnte. Also es gehört zu den Aufgaben der Hochschuldidaktik, Theorien der Praxis des Lehrens und Lernens an Hochschulen, um praktische Interventionen für die Hochschullehre zu entwickeln und zu erforschen. Hochschuldidaktik als Disziplin hat einen Bezug zur Bildungsphilosophie. Das ist wichtig und vielen nicht so bewusst, weil sie der Idee der Bildung durch Wissenschaft verpflichtet ist. Und damit sind theoretische inklusive normative Reflexionen über die Hochschullehre zwingend aus meiner Sicht. Hochschuldidaktik als Disziplin hat aber ebenfalls einen Bezug zur Lehr-Lern-Forschung, weil Lehren und Lernen der Weg sind, auf dem sich Bildung durch Wissenschaft verwirklichen lässt. Damit sind empirische Forschungen in ihrer ganzen Bandbreite auch unabdingbar. Und in ihrer Komplexität und Abhängigkeit von fachlichen und personellen Gegebenheiten bleibt Hochschuldidaktik als Disziplin aus meiner Sicht unvollständig ohne wissenschaftlich untermauerte eigene Entwicklungen. Und vor dem Hintergrund möchte ich eben auch an der ZU eine hochschuldidaktische Entwicklungsforschung vertreten. Und damit meine ich eben eine Forschung, die auf theoretischer Basis Interventionen für die Mikro-, für die Meso- und Makroebene didaktischen Handelns, also die unmittelbare Lehrsituation, die Veranstaltungsgestaltung und die Studienganggestaltung, Dinge entwirft und konstruiert, auch erprobt, analysiert und auf dem Wege einem empirisch gestützten Redesign auch zuführt, wenn wir die Zeit dafür haben. Das geht freilich nur zusammen mit den Fächern und Disziplinen, den Hochschullehrern und den Studierenden. Und eine hochschuldidaktische Entwicklungsforschung in diesem Sinne schafft sowohl praktischen Nutzen als auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Das ist jetzt keine Variante der altbekannten Praxis- und Handlungsforschung. Das ist ganz wichtig. Da gibt es auch eine methodologische Diskussion darüber. Die Besonderheit liegt darin, dass die Entwicklung oder Gestaltung selber ein wissenschaftlicher Akt wird und das ist was tatsächlich Neues. Die englische Bezeichnung Educational Design Research ist bereits etablierter und hat sich vor allem im Kontext technologiegestützten Lehrens und Lernens einen Namen gemacht. Und angesichts der fortgeschrittenen geschrittenen Teils will ich Sie aber da nicht mit Details traktieren zu Prinzipien und Methoden einer Higher Educational Design Research, da kommt dann auch unsere Bezeichnung dann her. Wenn Sie da Interesse haben, in meinem Blog gibt es dazu ein Audio und den Link kann ich auch nochmal auf die oberste Ebene stellen. Wenn Sie spätestens jetzt fragen, ob mein Vortragstitel wirklich passend ist, kann ich das verstehen. Wahrscheinlich haben Sie ihn auch längst vergessen. Ich könnte jetzt mal einen Test machen, weil es steht keine Leiste. Also Obertitel lautete Forschendes Lernen oder Bildung durch Wissenschaft. Ich habe mich jetzt hier einigermaßen intensiv mit dem Forschenden Lernen beschäftigt, weil das auch das schön Konkrete ist. Dagegen, ich habe es auch zerlegt, sage ich jetzt mal, zum akademischen Lehren als Lehren im Format und im Sinne der Forschung wieder neu zusammengesetzt. Aber die Bildung durch Wissenschaft habe ich doch eher vernachlässigt. Dazu muss ich sicherlich jetzt noch abschließend ein paar Worte sagen. Interessant ist ja der Unterschied zwischen den beiden vielgebrauchten Formulierungen, Forschendes Lernen und Bildung durch Wissenschaft. Da habe ich länger drüber nachgedacht. Weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Wenn Sie an Forschendes Lernen denken, das hat so das Charme des Konkreten. Da kann man sich direkt was drunter vorstellen. Ich lerne, indem ich forsche. Jetzt Bildung durch Wissenschaft. Was geht Ihnen, was haben Sie da für ein Bild, wenn Sie sich vorstellen, jemand bildet sich durch Wissenschaft? Ich finde das schon mal viel schwieriger. Mir persönlich ist ja immer das Konkrete oft näher als das Abstrakte. Und in dieser Hinsicht, vielleicht nicht nur da, bin ich wohl Pragmatist. Also bei Bildung durch Wissenschaft, da frage ich mich zuallererst, was heißt das jetzt für didaktisches Handeln? Was mache ich dann da jetzt im Hörsaal und in der Projektarbeit und im Seminarraum? Was sind die praktischen Konsequenzen für die Lehre? Trotzdem habe ich Bildung durch Wissenschaft zum Kern meiner Definition von Hochschuldidaktik gemacht. Können wir jetzt fragen, ist das ein Widerspruch? Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Hochschuldidaktik ohne normativen Überbau, jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen. Bildung durch Wissenschaft liefert jetzt genau das. Sowohl Bildung als auch Wissenschaft mögen ja für die meisten abstrakte Begriffe sein. Mindestens aber für Wissenschaftler und Hochschullehrer können sie sehr konkret werden, wenn sie einem vertraut geworden sind und Bedeutung erlangt haben. Es kann aber auch das Umgekehrte eintreten und wir erkennen dann in den scheinbar vertrauten Ideen von Bildung durch Wissenschaft plötzlich offene Fragen, ungelöste Probleme. Denn was ist denn Wissenschaft im Singular inmitten der Vielzahl von Disziplinen und sich ausdifferenzierenden Teildisziplinen? Was ist denn Bildung im Kontext wachsender Ansprüche an Ausbildung, Kompetenzentwicklung? Und genau das aber ist womöglich der besondere Vorzug. Man kann sich hier nicht auf ein statisches Prinzip verlassen, sondern muss immer wieder abwägen, was es hier und heute jetzt konkret bedeutet. Wenn ich mir jetzt am Ende noch einmal selber die Frage stelle, wie denn ein Studium anfängt, das der Idee Bildung durch Wissenschaft gerecht wird, dann muss ich sagen, das geht schon sehr stark in die Richtung, wie die Zeppelin-Universität es angeht. Jedenfalls ist der Mut für einen Anfang dieser Art sicher einer der Gründe, warum ich mich für diese Universität und gegen die Sicherheit unter der Bundeswehr entschieden habe. Das Zeppelin ja als Anfang mag hochschuldidaktisch noch Gestaltungspotenzial haben, behaupte ich jetzt mal. Ich denke aber, dass man es nutzen kann und zeigen sollte, wie man akademisches Lehren im Format und im Sinne der Forschung auch woanders kreativ umsetzen könnte. Ist für mich auch ein Anliegen. Ja, wie machen die anderen Unis denn oder was kann man da rausbringen auch? Der gewählte Anfang aber ist in jedem Fall dazu geeignet, Studierenden Mut zu machen, Mut einfach mal anzufangen und dabei eben das enorme Bildungspotenzial von Wissenschaft zu nutzen. Freilich ist es schwer, dieses Bildungspotenzial genau zu bestimmen. Abstrakte Kompetenzlisten halte ich zu diesem Zweck für ungeeignet, auch wenn sie total beliebt sind. Aber die versteht ja sowieso keiner, was es genau sein soll. Konkrete Beispiele für die angestrebte Form von Bildung nach einem Universitätsstudium wären mir lieber. Ja, nicht weniger schwierig als der Anfang, finde ich immer, ist auch das Ende in der Lehre. Zum Beispiel die leidigen Prüfungen sind ja meistens das Ende, meistens dann auch nicht so befriedigend. Ist auch ein didaktisches Thema übrigens, ein ganz großes. Habe ich auch überlegt, ob ich dazu einen Vortrag mache. Aber auch in einem Vortrag das Schlusswort. Und vielleicht kennen Sie das ja auch. Sie lesen was und haben das Gefühl, dass es ausgezeichnet zu dem passt, was Ihnen wichtig ist. Sie können aber gar nicht so genau sagen, warum. Deswegen gibt es hier auch ein Labor für implizites Wissen. Sie wissen es einfach. Und so ist es mir gegangen, als ich Gott sei Dank in den Sommermonaten und nicht in den letzten Monaten dazu genutzt habe, intensiv und extensiv zu lesen, um mich auf diesen Vortrag wirklich auch gut vorzubereiten und auch den rechten Anfang zu finden. Am Ende bin ich dann bei Bertolt Brecht hängen geblieben. Der hat 1935 im Exil den Aufsatz »Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit« publiziert. Natürlich in einem ganz anderen Kontext. Der ein oder andere kennt von Ihnen diesen Text wahrscheinlich oder vielleicht. Er handelt davon, wer Wahrheit aussprechen, wer sie hören und danach handeln sollte und unter welchen Bedingungen das gelingt. Der Text hat viel mit Bildung zu tun, oder man kann ihn so lesen, dass er mit Bildung zu tun hat und natürlich auch mit Wissenschaft, wenn man davon ausgeht, dass es Wissenschaft um Wahrheit geht, wie auch immer man die konzipiert. Ich möchte daher mit Brechts Worten schließen und was Sie daraus für die Bildung durch Wissenschaft schließen, überlasse ich gerne Ihnen oder auch einer kurzen Diskussion. Das ist ein Ausschnitt aus dem Vorwort zu diesem Text. Also wer heute die Lüge und Unwissenheit bekämpfen und die Wahrheit schreiben will, hat mindestens 5 Schwierigkeiten zu überwinden. Er muss den Mut haben, die Wahrheit zu schreiben, obwohl sie allenthalben unterdrückt wird. die Klugheit, sie zu erkennen, obwohl sie allenthalben verhüllt wird, die Kunst, sie handhabbar zu machen als eine Waffe, das Urteil, jene auszuwählen, in deren Hände sie wirksam wird, und die List, sie unter diesen zu verbreiten. Ja, und sehr gerne heute Abend, wenn ich wieder einen Netzzugang habe, stelle ich diesen Vortrag auch in meinem Blog, sodass Sie das auch nachlesen und sehr gerne kommentieren können, aber jetzt natürlich auch diskutieren oder kurz Fragen stellen können. Dankeschön. Dazu vielleicht Verständnisfragen noch. Da darf man die stellen bei einer Antrittsvorlesung?
Darf man nicht, wenn du darfst. Du bist die Einzige, die es darf.
Nein? Ja, Alfred sagte vorhin schon, das ist gut, eine Antrittsvorlesung. Da fragt wenigstens keiner, also kann man eigentlich alles erzählen. Aber wenn jetzt doch eine Frage wäre. Aber Sie können sie, wie gesagt, auch nachträglich stellen. Ich beantworte auch alles, was da gefragt wird. Okay. Dann vermute ich, hast du ein Schlusswort, oder?
Hast du doch schon Angst, das weiß ich.
Das kann ich spreche da nicht.
Doch,
rein.
Doch, das
Nein.
Wollen wir festhalten.
Nee, nee.
Dachte ich jetzt schon, ne? Okay.
Ich bin ja immer noch ein großer Kritiker von, also wenn du das vielleicht noch in den Griff kriegen könntest, solche Geräte zur Aufzeichnung von der Veranstaltung, Herr Resch, ne, nochmal Grüße an die Abteilung, das geht nicht. Das ist zu viel. Ja, liebe Gabi, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, da hast du dir etwas vorgenommen mit diesem Anfang und ich fand es sehr schön, auch das listige Moment der Didaktik nochmal mit Brecht am Ende einzubringen, denn es geht ja auch um die Frage, dann tatsächlich, wie Vermittlung wirksam wird. Und dieses sozusagen Programm, was du heute, finde ich, auch ganz schön nochmal beschrieben hast, in welchen Dimensionen sich das beschreiben lässt, trifft eben tatsächlich gut zur Zeppelin-Universität, denn auch wir haben uns viel vorgenommen und wir sind auch immer noch Anfänger in einem Spiel, das wir als Exzellenz im Experimentieren für soziale Innovation eben auch in der Lehre selbst sehen. Und von daher hast du vollkommen recht, wenn du von der Gestaltungspotenzialität sprichst, denn wir haben uns viel hier schon mal ausgedacht, aber es ist eben auch alles nicht besonders trivial und es geht auch nur zusammen. Das heißt, für mich ist es tatsächlich wichtig, und heute sind viele Programmdirektorinnen und Direktoren da, es sind die APLs, die akademischen Programmleiter da, es sind viele Kolleginnen und Kollegen aus der Unterstützung und sozusagen Ermöglichung der Lehre, aus der Verwaltung da, lieber Carsten, aus dem Qualitätsmanagement. Das geht nur zusammen. Und das Einzige, was ich sagen kann, ist, die ZU wird sich in der Hochschullandschaft natürlich dann auch wieder erübrigen, wenn wir keine Forschung machen. Das ist sicherlich so akkreditierungsseitig, aber sie wird sich nur positiv dann behaupten können, wenn wir in der Qualität der Innovation der Lehre tatsächlich etwas glaubhaft belegen können und eben auch, und das ist ja schön in der Kombination deiner Position, auch etwas in der Forschung darüber berichten können. Du hast jetzt heute schon ein bisschen was zu unserem vierjährigen Bachelor und diesen Spezialitäten gehabt. Wir haben im nächsten Jahr eine der größten wahrscheinlich Umstellungen dieser Universität in der Lehre nach dem vierjährigen Bachelor hinter uns, nämlich den Master of Arts in Interdisciplinary Studies, von denen noch nicht viele wissen, was das ist. Die ersten schon kritisieren, die dritten schon verzweifeln und die anderen sich immer noch darauf freuen. Auch dort haben wir sozusagen einen Versuch unternommen, gemeinsam Studiengänge der postgradualen sozusagen Bildung aufzusetzen. Und wir haben, lieber Tim, in der Professional School auch Situationen vorliegen, in denen wir sozusagen mit einer anderen Intelligenz von Bewerbern und Studierenden umgehen müssen, nämlich von Leuten, die bereits in der Berufspraxis sind und sozusagen damit auch andere Anforderungen an Lehre und Didaktik mit sich bringen. Was mich so beeindruckt hat, ist, dass ich mit Gabi Reimann tatsächlich in mittlerweile unzähligen, und wir arbeiten ja auch schon seit, glaube ich, 6 Wochen zusammen, in unzähligen, klugen, sehr wachen, auch sehr aufgeweckten, das kann ich zumindest zu der Uhrzeit von Gabi Reimann sagen, zu sehr aufgeweckten E-Mails und Gesprächen über die Didaktik an der ZU, dass ich dort so ringen kann. Das ist mir und dir, lieber Carsten, auch immer sozusagen etwas, Wir brauchen eine stärkere, auch im Präsidium, eine stärkere Debatte über diese Themen, die du angeführt hast. Und von daher freue ich mich, dass das sozusagen von Beginn an, vom Anfang an so gut funktioniert hat. Und wir haben so gerungen, dass wir natürlich uns auch dauernd missverstehen. Das will ich auch nicht sozusagen verschweigen. Ich habe das in deinem Kontext schon einmal kurz erzählt. Ich habe mein Urlaubsbuch in Venedig am Strand, als ich nicht Kunst gucken konnte, tatsächlich der Didaktik gewidmet, nämlich Jacques Rancière, den viele von Ihnen natürlich auch aus anderen sozusagen Arbeiten kennen. Aber dieses Buch, der unwissende Lehrmeister, geschrieben, aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts sozusagen die Geschichte erzählt eines unwissenden Lehrmeisters. Und da dachte ich, das passt doch wunderbar. Ich schenke es Gabi Reimann. Sie hat es nach einem Tag durchgelesen gehabt und mir gesagt, das passt überhaupt nicht. Also daran merkt man, das ist eine ganz, ganz produktive Zusammenarbeit, auch die wir zusammen haben. Ich wollte nur kurz zu meiner Ehrenrettung sagen, dieses Buch hatte eben tatsächlich, wie bei Brecht, auch 5 Lektionen über die intellektuelle Emanzipation. Und zwar als er 1818 als Gastdozent für französische Literatur an der Universität Löwen sozusagen mit folgendem Satz seine Lehrveranstaltung begann, der Anfang: Ich muss Sie lehren, dass ich nichts zu lehren habe. Und so brachte er flämischen Studierenden Französisch bei, ohne selbst eine Stunde gelehrt zu haben oder eben auch selbst Französisch sprechen zu können. Das heißt, die Idee, dass man Studierende emanzipieren müsse, um sie ihre eigene Intelligenz nutzen zu lassen, hat mich sehr beeindruckt. Dich im Grundsatz auch, und die alte Idee des autodidaktischen Konzeptes braucht aber eben tatsächlich Didaktiken, um Autodidaktik sozusagen tatsächlich zu erleben. Und das ist etwas, wo wir weiter anfangen müssen, wie das geht, nämlich die Intelligenz so zu verwenden, dass sie tatsächlich zwischen Wissen und Nichtwissen unterscheiden kann. Und das ist sicherlich etwas, was wir an dieser Universität im Besonderen lernen müssen. Also, ich will jetzt nicht sozusagen weiter über diese Dringlichkeit dieser Aufgabe und das viel zu späte Erscheinen von dir an dieser Universität hinweisen, sondern möchte nur abschließend sagen, die Verhandlungen waren natürlich hart, lieber Nils, wie das so ist, wenn man mit Verteidigungsministerien sozusagen Professoren verteidigen muss. Aber die Entlassungsurkunde wurde ausgestellt und selbst deine Kolleginnen und dein Kollege, von dem du nie geglaubt hast, dass sie jemals hierher wechseln würden, weil es ja eine Privatuniversität ist, selbst diese sind mittlerweile bei uns. Wir haben sie in der Präsidiumsrunde alle einmal begrüßen können. Das ist sehr schön. Also, von daher gibt es jetzt abschließend nur noch eines. Und tatsächlich nur eines. Bei manchen gibt es ja zwei. Aber bei ihr gibt es nur eines für zwei Aufgaben. Und eines gibt es nicht, nämlich es ist eine umarmungsfreie Übergabe dieser Berufungsurkunde für Professor Dr. Gabi Reimann, frisch gedruckt, auf die Professur für Hochschuldidaktik und natürlich als Vizepräsidentin bei uns an der ZU-Universität. Herzlichen Glückwunsch.
Thank you.